Hallo ihr Lieben, schön, dass ihr heute da seid bei Health Up Your Life, deinem Podcast für ein gesundes und glückliches Leben. Ich bin Samira und begrüße den Roland Liebscher-Pracht hier an meiner Seite. Hallo Roland.
Ja, hallo. Hallo an euch und hallo an Samira.
Ja, Roland Liebscher-Pracht ist der Schmerzspezialist, der jetzt 2 Jahre in Folge die Bestseller Die Arthrose-Lüge und Deutschland hat Rücken herausgebracht hat. Und auf YouTube könnt ihr zahlreiche Videos mit ihm anschauen, die beschreiben, warum Schmerzen entstehen, was ihr dagegen tun könnt. Und auch in der Podcast-Folge von letzter Woche oder 2 Wochen davor haben wir ein wunderschönes Interview zusammengeführt, das euch auch an das Thema Schmerzen heranführt und warum Schmerzen entstehen und was ihr dagegen tun könnt. Und heute beschäftigen wir uns nochmal mit dem Thema Schmerzen, aber auch dem Thema Gesundheit. Also warum Schmerzen entstehen und welche Faktoren neben der Bewegung, die ja unfassbar wichtig sind, auch noch wichtig sind, um gesund zu bleiben und vor allem auch ohne Schmerzen zu leben und welche Faktoren bei der Schmerzentstehung eine Rolle spielen. Lieber Roland, du bist der Schmerzspezialist, dein Steckenpferd sind Schmerzen und die Bewegungen, die die Schmerzzustände ausgleichen bzw. die Spannungszustände ausgleichen. Was tust du noch in deinem Alltag, in deinem Leben, um Schmerzen vorzubeugen oder sie gar nicht entstehen zu lassen?
Also ich tue genau das, was wir eigentlich unterrichten und es geht ja weit über Steckenpferd hinaus eigentlich, gell? Weil wir haben uns ja diesem Thema seit 30 Jahren verschrieben. Und letztendlich, Thema soll ja heute sein, was hat Bewegung, was haben Schmerzen und was haben Gesundheit miteinander zu tun? Und die tolle Botschaft ist eigentlich, gleich von vornherein, ohne es erstmal zu begründen, das, was Schmerzen reduziert, macht gesünder. Mhm. Und das, was Schmerzen verstärkt, macht kränker oder krank. Mhm. Und aber das können wir ja ganz einzeln jetzt aufdröseln. Und vielleicht soll ich damit beginnen, was ich selbst mache, ist halt, ich halte mein muskuläres und fasziales System, also meine Muskeln, meine Faszien, halte ich so beweglich, dass es keinen Grund für Schmerzen gibt. Mhm. Weil wir haben herausgefunden, dass die allermeisten Schmerzen, unter denen heute Menschen leiden, dadurch entstehen, dass Spannungen schlichtweg zu hoch sind. Spannungen der Muskeln zu hoch sind, Spannungen der Faszien zu hoch sind, die ja auch gar nicht zu trennen sind. Und diese zu großen Spannungen sorgen dafür, dass die Gelenke und die Wirbelsäule zu stark belastet werden. Und dann kommt unser Gehirn ins Spiel. Es ist ultra spannend, was da alles passiert. Das Gehirn misst nämlich alles, was im Körper passiert. Und sobald Spannungen so hoch sind, dass da eine Arthrose draus resultiert, dass da ein Bandscheibenvorfall sich eventuell immer wahrscheinlicher wird, dann schalten wir, oder besser gesagt, das Gehirn schaltet Schmerzen. Und diese Schmerzen spürt man dann bei bestimmten Bewegungen oder in bestimmten Positionen. Und diese Schmerzen sind nichts Schlimmes. Das ist letztendlich die Ölkontrollleuchte im Auto, die davor warnt, dass zu wenig Öl im Motor ist. Mhm. Und genau das Gleiche sind die Schmerzen. Das ist eigentlich eine positive Botschaft. Leider werden sie halt völlig missverstanden. Und man spritzt sie weg oder man gibt Schmerzmittel, dass sie nicht zu spüren sind. Aber das ist eigentlich das Schlimmste, was man machen kann, weil man damit die Ölkontrollleuchte ausschlägt. Und dann droht ein Motorschaden. Ja,
das wollen wir nicht.
Das wollen wir natürlich nicht. Ja.
Das heißt, wir wissen schon, die Bewegung ist unabdingbar, um Gegenschmerzen anzugehen. Selbstverständlich. Aber welche Faktoren sind denn noch wichtig?
Ja, vielleicht sollten wir erst nochmal gerade das noch ein bisschen anfassbarer machen, damit man es richtig versteht. Und zwar die Bewegung, die Bewegungsführung, die wir haben, die Position, die wir einnehmen, vor allen Dingen die Bewegung, die wir nicht ausführen, die führen halt dazu, dass die Muskeln und Faszien zu stark ziehen. Und diese Spannungserhöhungen passieren bei den meisten Menschen im Laufe eines Lebens immer mehr. Mhm. Das fängt an spätestens dann, wenn die Schule vorbei ist, wenn der Sportunterricht wegfällt, wenn dann Familie und Beruf dafür sorgen, dass man sich immer weniger bewegt. Mhm. Ja. Und dann sage ich immer, es dauert genau 30 Jahre, durchschnittlich gesehen. Und dann sind die zu hohen Spannungen so hoch, dass Schmerzen geschaltet werden. Mhm. Also das leicht Verständliche Bei unserer Therapie ist, dass Schmerzen eigentlich nichts anderes sind als Spannungen, die irgendwann so hoch gegangen sind, dass der Körper warnen muss. Ja? Das ist eigentlich immer das gleiche Prinzip. Und da ist die Bewegung, da sind die Muskeln, die Faszien, die direkteste Möglichkeit, diesen zu hohen Spannungen, die so zu normalisieren, dass sie wieder runtergehen, wieder niedriger werden und damit verschwinden die Schmerzen. Soweit zum Einfluss der Bewegung. Wir nennen das den direkten Entstehungsfaktor für Schmerzen. Dazu wissen aber alle Menschen eigentlich, dass beispielsweise die Psyche auch oft verantwortlich gemacht wird.
Ja, ja,
die Psyche, die zu schwere Last, die man psychisch trägt, die führt dazu, dass es Rückenschmerzen gibt, die führen zu einem steifen Nacken und so weiter und so weiter. Und wenn man aber jetzt jemanden fragt, der mit der Psyche arbeitet, schmerztherapeutisch, ja, was genau macht denn jetzt die Schmerzen? Kriegt man eigentlich, um ehrlich zu sein, bei 10 Fragen an 10 verschiedene Leute 10 verschiedene Antworten. Ja? Und das heißt, dass sich nicht so alle einig sind, wie die entstehen. Und das Schöne ist, in unserem System, in unserem Schmerzerklärungsmodell, bieten wir eigentlich eine ganz klare Antwort an und sagen, die Psyche macht Schmerzen, ganz klar. Aber sie macht Schmerzen, weil die Psyche die Spannung der Muskeln und der Faszien verändert. Und jetzt wird es spannend, weil wie schafft denn die Psyche, so körperlich jetzt wirksam zu werden? Und das ist ganz einfach, weil in dem Moment, fangen wir mal heftig an, ja, wenn jemand ein schweres Trauma erlitten hat, vielleicht einen Verlust erlitten hat, da ist jemand Geliebtes gestorben oder irgendwelche schlimmen Sachen, dann gibt es oft Situationen, wo die Psyche eigentlich nicht mehr so richtig funktionieren möchte. Man möchte, man weiß nicht, wie man sein Leben weiterführen soll, aber man hat vielleicht Kinder, muss sich um die Kinder kümmern, ja. Und man muss ja irgendwie überlebensfähig bleiben. Was macht jetzt die Psyche? Sie schiebt praktisch all das Negative, was in den emotionalen Ebenen hängt, sage ich mal, schiebt sie in den Körper in Form von kleinen Anspannungen. Und ob das die Muskeln betrifft oder die Faszien oder beides, da ist sich alles noch nicht so richtig drüber einig, da soll man die Forschung ein bisschen in die Gänge kommen und das alles mal ein bisschen erklären. Aber Fakt ist, das wissen wir auch von unserer Therapie, dass emotionale, schwere Traumata sich in den Muskeln als Spannungszustände absetzen und dadurch die Spannung nochmal erhöhen. Also das zu wenige Bewegen erhöht schon die Spannung und dann kommt nochmal so ein psychischer Einfluss. Und wenn man dann diese Spannungen löst, dann passiert es immer mal wieder, dass Patienten plötzlich weinen oder sogar einen Weinkrampf bekommen das alles rauslassen. Ja. Und da merken wir dann, oh, das ist verkoppelt. Weil wenn man jetzt die Spannungen löst, dann löst sich der Muskel, aber gleichzeitig löst sich die Psyche. Ein bisschen einfacher oder ein bisschen alltäglicher kann man nochmal so sagen, stellt euch vor, oder auch du Samira, du bist in einem Raum, ihr seid in einem Raum und ihr fühlt euch irgendwie, es geht die Tür auf. Und da kommt jemand rein, der richtig aggressiv ausstrahlt. Steht ihr da und sagt euch, oh, ganz entspannt, heiße ich dich willkommen, oder, oder geht da die Spannung ein bisschen hoch und du denkst dir, oh, wer kommt da rein, was will der, ist das eine Bedrohung, die Spannung geht hoch, Kampf- oder Fluchtreflex wird
typische
geschaltet.
Stressreaktion.
Typische Stressreaktion. Womit wir schon klar hätten, Stress, psychische Negativbelastung, macht Spannung und da wir wissen bei uns in der Therapie, dass Spannung Schmerzen verursacht, verursacht eine höhere Spannung durch die Psyche ausgelöst auch mehr Schmerzen. Der Umkehrweg ist, ich sitze mit leichten Rückenschmerzen, stehe mit leichten Rückenschmerzen irgendwo im Raum, die Tür geht auf und da kommt eine unglaublich sympathische Person rein, zum Beispiel die Samira. Und was passiert? Die Rückenschmerzen gehen weg. Warum können die weggehen? Weil, wenn jemand Angenehmes in den Raum kommt, dann sage ich mir, oh schön, das freut mich, dass jemand kommt, der so nett ist, und die Spannung geht runter. Ich entspanne mich, ja. Mhm. Und dann werden die Schmerzen weniger. Mhm. Und so einfach ist der Zusammenhang. Und deswegen ist halt wichtig, die Psyche, wir nennen das einen der drei indirekten Schmerzentstehungsursachen, dass die Psyche möglichst positiv beeinflusst wird, dass die Leute möglichst entspannt sind, dass sie nicht angespannt sind psychisch, und das ist schmerzsenkend. Gleichzeitig ist es so, dass wenn man entspannt ist, über das ganze Nervensystem, das ganze Immunsystem viel besser funktioniert. Ja. Man ist also gleichzeitig gesünder. Ja. Das ist wieder der Zusammenhang, den ich vorhin angesprochen habe. Je weniger Schmerzen, desto gesünder. Mhm. Je mehr Schmerzen, desto ungesünder, beziehungsweise Richtung Krankheit. Mhm. Ja? Mhm. Jetzt gibt es aber Leute, zum Beispiel, die wissen, zum Beispiel, es erzählen mir teilweise Migränepatienten. Ja. Migränepatienten erzählen mir, Herr Liebscher-Bracht, ich habe Migräne seit so und so vielen Jahren, und ich habe den Eindruck, dass wenn ich bestimmte Dinge esse, dass ich dann mehr Migräneanfälle habe, und wenn die kommen, dass die stärker sind. Und die beklagen sich da ein bisschen drüber, dass sie kein Verständnis finden bei den Leuten, bei denen sie sich normalerweise beraten lassen. Und auch das ist aber sehr, sehr einfach zu erklären. Weil wir nehmen am meisten Fremdmoleküle durch die Ernährung in unseren Körper auf. Unser Körper ist eigentlich darauf trainiert, ein Bollwerk gegen negative Einflüsse zu sein. Alles, was in den Körper reinkommt, wird direkt untersucht. Schadet das, nutzt das, ist da ein Feind, bedroht er den Körper. Das sind ja Heerscharen unterwegs, die um die Gesundheit des Körpers bemüht sind. Wenn ich jetzt etwas esse, worauf der Körper reagiert mit, oh, das ist bedrohlich, das tut mir nicht gut. Was passiert dann? Dann gibt es drei Reaktionen drauf. Punkt Nummer eins, die Leukozytose tritt ein. Was heißt das? Die weißen Blutkörperchen, das ist ja die Gesundheitspolizei sozusagen des Körpers, die schwärmen aus und gucken, wer greift uns da an, was müssen wir machen? Parallel dazu geht der Puls hoch. Ja? Der Puls geht hoch, weil wenn da was drin ist im Körper, was bekämpft werden muss, dann ist da Action. Das ist auch eine Art Angriff.
Auch wieder eine Stressreaktion.
Eine Stressreaktion, ja. Und Nummer drei, interessanterweise, die Muskelspannung geht hoch.
Ja.
Ja? Genauso wie vorhin wir das erklärt haben, wenn da jemand reinkommt, der aggressiv ist oder so. Die Muskelspannung geht hoch. Was macht also eine Ernährung, die unsere Gesundheit bedroht? Die macht eine höhere Muskelspannung, die verstärkt die Schmerzen. Was macht eine Ernährung, die die Schmerzen mindert? Die macht uns gesünder, weil das verträgt der Körper besser. Und das ist ganz, ganz spannend, weil genau dieser Zusammenhang, der wurde schon vor 100 Jahren, das ist schon unheimlich lange her, von einem berühmten italienischen Arzt, der in Amerika sich niedergelassen hatte, der Dr. Cocker. Das war ein Immunologe. Der war auch Vorsitzender von so einer riesen Vereinigung von diesen Ärzten. Und der hat diesen Zusammenhang ausgearbeitet und hat, nachdem er seine Professur abgegeben hatte, hat ein Buch veröffentlicht, der Pulstest nach Cocker. Und der Pulstest nach Cocker, der hat direkt das angewendet, was ich euch gerade erklärt habe. Ja? Das macht man ganz einfach, das kann jeder auch für sich selbst versuchen, ja? Von denen von euch, die zuhören, wer das wissen möchte, weil das ist eine wunderbare Möglichkeit, ganz objektiv den Körper zu fragen, also nicht den Intellekt, sondern den Körper selbst, der es ja am besten weiß, zu fragen, tut mir diese Ernährung gut oder tut mir die nicht gut? Was muss ich dazu tun? Man nehme sich einen Tag mit 10 Stunden Zeit, die man vielleicht am Schreibtisch sowieso arbeiten muss, setzt sich an den Schreibtisch und misst zu jeder vollen Stunde seinen Ruhepuls. Beobachtet das vorher schon so 1-2 Wochen, wie hoch ist mein Ruhepuls? Man wird feststellen, der ist ziemlich identisch, der ist ziemlich gleich. Ja? So, jetzt misst man also um 9 Uhr beispielsweise seinen Ruhepuls. Hat vielleicht einen Ruhepuls von, keine Ahnung, 53. Ja?
Ja.
So, jetzt isst man etwas und zwar isoliert. Man möchte, man möchte ja wissen, nicht wie reagiere ich auf ein Gemisch, wo man dann nicht weiß, was das tut mir gut und was tut mir schlecht, sondern man isst ein isoliertes Nahrungsmittel. Ja. Man isst einen Apfel, man isst eine Bratwurst, man isst Sauerkraut oder etwas isoliert.
Ja.
Und dann wartet man eine halbe Stunde und misst den Ruhepuls wieder. Wenn er dann gleich ist, sagt der Körper, ist mir egal.
Ja.
Wenn er runtergeht, Dann heißt das, vorher war der Körper etwas in Aufruhr, vielleicht noch vom Vortag, wie auch immer. Wenn er hochgeht, dann heißt das, der Körper mag das nicht. Je mehr der Puls hochgeht, umso weniger mag er das. Und das ist spannend.
Das ist super spannend.
Das ist spannend, weil dann habt ihr die Möglichkeit, wegzukommen von sämtlichen Ernährungsgurus, die alles besser wissen. Ja. Und Theorien hin, Theorien her, da ist ja heutzutage sowieso ein richtiges Chaos unterwegs.
Total.
Was dringend mal sortiert gehört. Ja. Aber am allerbesten, individuell, gibt der Körper selbst die Auskunft darüber. Ist halt ein bisschen, ist aufwendig, ja, man muss mal einen Tag sich freinehmen, um das zu machen.
Ja, aber es ist ein Appell eigentlich an uns selbst wieder, dass wir
natürlich
auf unseren Körper hören müssen, was in uns wirklich vorgeht.
Richtig.
Und nicht das, was irgendjemand sagt, weil jeder ist nun mal anders und jeder verträgt gewisse Dinge anders, aber es gibt ja auch, sag ich mal, eine Richtlinie, dass man ein bisschen weniger quasi von tierischen Produkten vielleicht weggeht.
Ja, ich wollte es gerade noch ein bisschen so anders formulieren. Ich würde nämlich sagen, die Autobahnen sind klar, aber die kleinen Seitenstraßen, da ist jeder ein bisschen anders.
Ja.
Klar, die Autobahnen, das macht ihr ja auch bei euch in dem ganzen Umfeld von diesem Kanal.
Ja.
Das sind die tierischen Eiweiße und so weiter. Ja.
Genau.
Von denen weiß man zum Beispiel auch, dass die tierischen Eiweiße, die übersäuern ja. Und jetzt gibt es noch einen Effekt, der zu der Spannungserhöhung dazukommt. Ja? Nämlich in dem Moment, wo man immer saurer wird, dann vertreibt diese Säure in den Körpergeweben das Wasser aus den Faszien.
Okay.
Also die Wasserbindungsfähigkeit der Faszien, die geht verloren, die wird weniger. Das kann man sich vorstellen, eine Faszie ist wie ein Baum. Ja. Und da gibt es ja viele, viele kleine Zweige mit vielen, vielen kleinen Blättchen dran. Und an jeden kleinen Zweig passt ein kleines Blättchen. Und wenn der Baum gesund ist, gibt es überall kleine Blättchen.
Ja.
So, wenn man das Blättchen jetzt als ein Wassertröpfchen nimmt und den Baum als Faszie mit den ganzen Zweigen dran, dann heißt das, dass praktisch in dem Moment, wo die Gewebe immer weiter übersäuern, der Baum keine Blätter mehr halten kann. Das heißt, der ist kahl.
Klar.
Da ist das Wasser draußen. So, eine Faszie, die kein Wasser mehr speichern kann, die wird trocken, die wird spröde, die reißt schneller, die hat eine größere Spannung, die gibt nicht nach. Und auch das ist wieder schmerzverstärkend.
Ja, klar.
Ja, weil die einfach nicht nachgibt. Und deswegen steigt wieder die Spannung auf die Gelenke, die wird zu groß. Ja, also auch da gilt, je besser die Ernährung geeignet ist, den Schmerz zu senken, umso gesünder ist die Ernährung. Und je mehr eine Ernährung den Schmerz nach oben treibt, umso kranker macht diese Nahrung. Ja?
So, da hatten wir jetzt
der zweite. Es gibt noch einen dritten Einfluss. Und nach unserem Modell haben wir damit alles praktisch, was im Leben eines Menschen Einfluss haben kann, erfasst. Und der dritte Einfluss ist der Einfluss des Umfeldes. Ja? Da ist heute vor allen Dingen, wenn man sich den Elektrosmog anguckt.
Ja.
Der Elektrosmog ist eine Geschichte, die leider immer noch viel zu wenig ernst genommen wird. Aber auch da, ich bin ja da genauso pragmatisch wie in allen anderen Sachen. Und wir haben beispielsweise auf dem Behandlungsliegen für Patienten, wo wir diese Schmerztherapie drauf ausüben, haben wir Spannungsmessungen gemacht im Körper des Patienten. Und jetzt müsst ihr euch das so vorstellen, man kann praktisch von irgendwelchen Stromquellen, von nicht gut verlegten Leitungsnetzen, von irgendwelchen elektrischen Apparaturen, aber auch vom Motor in einer Behandlungsbank, der die Bank hoch und runter fährt, kann man, wenn das nicht gut geerdet ist, Spannung induziert bekommen in den Körper. Und die kann man messen.
Ja.
Und wir haben bei Patienten, die auf so einer Bank lagen, Spannungserhöhungen von bis zu 20.000 Millivolt gemessen.
Okay, wow.
Das muss man sich klar machen. Das sind also 20 Volt. Da brennt ein Birnchen.
Ja.
Und der Körper ist gewohnt, mit Mikrovolt und Millivolt, maximal 70 Millivolt zu arbeiten.
Und dann kommen da 20 Volt
rein. Da kommen da 20.000. Ja? Und da wird einem schon klar, da muss es Aufruhr im Körper geben. Ja. Übrigens, als kleinen Tipp für zu Hause, wer sich das nicht vorstellen kann, gerade am Schlafplatz ist es unglaublich wichtig, zu sehen, ob dort irgendwelche Spannungsquellen sind, Stromquellen sind, die so Effekte verursachen. Mhm. Und das könnt ihr folgendes machen. Nehmt euch ein Spannungsmesser, ja, ein Voltmeter. Das muss aber natürlich ein Millivolt-Messbereich haben. Und jetzt mal genau aufpassen, dass er nicht schief geht. Ja? Und jetzt nehmt ihr ein Kabel in die Hand, legt euch ins Bett und das andere Kabel wird an eine Erde angeschlossen.
Ah, okay.
Eine Erde kann sein der Blitzableiter, der neben dem Fenster vorbeigeht.
Ja.
Ja? Kahl machen, dass Metall praktisch blank ist und dann dort dran gehen. Das ist eine Erde.
Okay.
Ja? Oder man kann an die Heizung gehen, den Lack ein bisschen abkratzen und dann das fest von einer helfenden Person dran drücken lassen, dass Erde da ist. Man kann auch an den Nullleiter einer Steckdose gehen.
Ah.
Aber Vorsicht jetzt, bitte ganz klar, ich sage jetzt nicht, nimm das Kabel und steck es in eins der Löcher, wo der Stock ja reinkommt. Das sage ich nicht, ja. Ganz, ganz wichtig. Sondern man muss praktisch da mit dem Kabel an diese Klammer gehen, die in der Steckdose, wo man die auch dran fassen kann.
Ja.
Weil da ist kein Strom drauf, das ist für die Steckdose der Nullleiter.
Genau.
Ja? Also ich sage es nochmal, nicht in das Loch stecken, wo der Strom ist. Ja?
Und erst ab 18 bitte.
Ja,
und,
ja? Sondern bitte an den Nullleiter.
Ja.
Das ist diese kleine Metallklammer, die praktisch auch, die man mit dem Finger auch anfassen kann, die ja nicht gefährlich ist. Ja? So, und wenn man dann im Bett liegend am Voltmeter einen größeren Ausschlag hat als 70 Millivolt, dann muss man da was tun lassen, Baubiologen kommen lassen. Entweder baut er dann irgendwelche Sicherungen ein, die sich abschalten
nachts
oder irgendwas. Ja,
ja.
Da gibt es verschiedene Möglichkeiten technischer Art. Man braucht sich keine Sorgen zu machen, dass man das Problem nicht in den Griff bekommt. Meistens ist das auch mit relativ wenig Aufwand zu lösen. Ja? Aber das ist so eine ganz praktische Sache jetzt. Und jetzt muss man sich vorstellen, wenn man im Schlafplatz liegt und hat 20.000 Millivolt, die da wirken, und der Körper ist nicht genetisch an diese Belastung angepasst, wie würde der da drin liegen? Wird er ganz beruhigt seine Arbeit nachts machen und wird recyceln und wird aufräumen und reparieren und die Zellen neu sortieren? Nee, der wird in Aufruhr sein.
Der ist
auf Kampf oder
Strom.
Flucht. Der ist unter Strom im wahrsten Sinne des Wortes.
Ja.
Und das bedeutet, die Erholung, die nachts eigentlich sein sollte, die findet weniger statt oder gar nicht statt.
Ja.
Ganz im Gegenteil, da ist Stress. Ja? So. Und das ist so eine Belastung, die auch Schmerzen verursacht, weil die Spannung höher geht, der Muskeln. Und wieder ist es so, dass parallel dazu, dass die Spannung höher geht, der Muskeln, auch der Körper belastet wird.
Ja.
Und in Aufruhr ist, also auch krank machen.
Ja.
Also wieder haben wir den Effekt, ein gutes Umfeld ist gesund und wirkt schmerzlindernd. Und ein schlechtes Umfeld mit Elektrosmog zu groß oder auch mit Wohngiften, auch noch so ein Teil. Ja? Also Wohngifte in Teppichböden, in billigen, ja, oder in Möbeln oder in Kosmetika. Da gibt es so viele Einflüsse.
Ja.
Und all das, was auf den Körper alarmierend wirkt, macht den Schmerz höher, weil Schmerz ist letztendlich eine Spannung, die zu hoch ist. Ja? Und ist krankmachend. Also wir haben eine wunderbare Geschichte, weil daraus resultiert im Grunde genommen, alles, was wir mit unserer Schmerztherapie machen, um Schmerzen zu vertreiben, muss gleichzeitig gesund sein. Und andersherum, alles, was gesund macht, gute Ernährung, gute psychische Situation, ein gutes Umfeld, das macht gleichzeitig die Schmerzen geringer. Das ist untrennbar im Zusammenhang.
Ja.
Allerdings gilt es nur bei unserem Schmerzerklärungsmodell, weil bei diesen ganzen anderen Theorien die Schmerzen für was Schlimmes halten, die man bekämpfen muss, ja, die gar nicht verstehen, worum es geht, da ist natürlich dieser Zusammenhang nicht gegeben.
Ja, man sieht, dass auch Schmerz ein ganzheitliches Konstrukt ist. Und da greift nicht nur, sag ich mal, der eine Mechanismus oder der eine Arm von der einen Seite, sondern es sind verschiedene Einflüsse, die uns ja Tag ein, Tag aus wirklich beeinflussen und um die wir uns kümmern müssen.
Absolut.
Und ganz spannend, auch bei der Ernährung, weil deine Frau hat ja ein wunderbares Buch geschrieben, das Intervallfasten von der Frau Dr. Petra Pracht. Wie das Intervallfasten ja auch quasi gegen den Schmerz angeht, oder?
Natürlich, natürlich, weil das Intervallfasten, ich praktiziere das ja selber auch, ja, wobei ich nicht die 16-8-Methode mache, also 16 Stunden nichts essen und 8 Stunden was essen, sondern ich mache meistens die 20-4 oder sogar die 22-2-Methode. Ja. Ich esse also meistens nur einmal am Tag und ich mache das ganz bewusst deswegen, weil ich weiß, dann räumt der Körper und hat Zeit dazu, ja, der räumt auf ohne Ende.
Ja.
Da werden die Zellen repariert, da wird recycelt, da werden Abfälle weg und rausgeschafft. Ja. Also diese ganzen Fasteneffekte, die man normalerweise nach mehreren Tagen erst hat, hat man eigentlich auch schon nach 16 Stunden und nach 20 Stunden erst recht.
Ja.
Und davon profitiere ich. Und in dem Moment, wo der Körper so aufräumen kann, ist der was? Entspannter.
Entspannt, natürlich.
Und gleichzeitig... Klar. Gesunde. Weniger Schmerzen.
Weniger Schmerzen.
Es ist ein untrennbarer Zusammenhang, weil der Körper funktioniert ja wie ein holographisches System, wo jede Änderung auf das Gesamtsystem eine Auswirkung hat. Und davon profitieren wir wunderbar. Also wenn wir uns darum kümmern, dass die Schmerzen niedriger werden, ist gleichzeitig gesundheitlich förderlich und umgekehrt.
Ja,
das ist wunderbar.
Ja, ist wunderbar. Es ist ein in sich schlüssiges System.
Absolut.
Ja.
Und der Mensch ist in sich schlüssig konstruiert.
Ja.
Und das wird leider oft übersehen, weil oft wird nur in Teilbereiche eingegriffen.
Ja.
Und wenn man nur in Teilbereiche geht, und dort vielleicht irgendwelche Effekte erzeugt, aber überhaupt nicht mitbekommt, dass 3 Jahre später in entfernteren Bereichen Dinge passiert sind, die man gar nicht will, dann ist es immer ein Risiko. Ja, und deswegen plädieren wir immer dafür, auf möglichst genetisch passende, gleichbedeutend mit natürlicher Art und Weise vorzugehen, weil dann der Körper auch mit Sicherheit positiv reagiert und es keine, oder nee, falsch gesagt, es gibt nur positive Nebenwirkungen. Ja, das
stimmt.
Tolle ist, wenn man sich gesund ernährt, hat man positive Nebenwirkungen ohne Ende. Wenn man die Schmerzen auf eine natürliche Art und Weise beseitigt, hat man positive Nebenwirkungen ohne Ende. Im Gegensatz zu den negativen Nebenwirkungen, die ja bei jedem Medikament und jedem Arzneimittel gegeben sind.
Genau.
Ja. Deswegen sollte man davon, abgesehen von irgendwelchen Notfallsituationen,
sollte man möglichst,
also auf keinen Fall dauerhaft davon Gebrauch machen.
Ja. Ja, und vor allem, weil wir auch unser eigenes Glückes Schmied quasi sind und selbstverantwortlich uns was Gutes tun können. Und auch diese ganzen Dinge, die du gerade erwähnt hast und aufgezählt hast, sind ja alles Faktoren, die wir selbst beeinflussen und die wir, wir müssen uns darum kümmern, dass wir uns da etwas Gutes tun. Also nicht quasi die Verantwortung auf den Arzt schieben, weil der hat ja das und jenes gesagt, sondern auf sich selbst hören und schauen, okay, tut mir das und jenes Lebensmittel gut? Wie ist es wirklich beim Schlafen? Schlafe ich gut? Habe ich das Handy neben mir liegen? Auch ein Thema.
Handy
ständig irgendwie an unserem Körper. Genau, und die Bewegung natürlich.
Und in dem Moment, ich meine, man hat natürlich erstmal einfacher. Einfacher ist es, ich gehe irgendwo hin und sage, mach mal.
Genau.
Das Problem ist halt, dass in dem Moment, wo man das tut, verlässt man sich auf Vorgehensweisen, die sich eventuell, obwohl das noch niemand weiß, als falsch herausstellen. Und gerade für mich als Spezialisten für Schmerzen weiß ich, dass da ganz viel gemacht wird, was nicht gemacht werden dürfte. Bei Operationen, bei Schmerzmittelgabe und so. Das sind ganz, ganz schwere Irrtümer. Die helfen wir aufzuklären in den nächsten Jahren. Es wird sich immer weiter rauskristallisieren. Deswegen, man sollte immer auf eine möglichst natürliche Methode vorgehen, um nicht Risiko zu laufen, dass da irgendwas anbrennt. Und von daher ist es eine wunderbare Sache, selbst die Verantwortung übernehmen zu dürfen. Natürlich ist es erstmal unbequemer. Die meisten haben auch Angst davor. Aber das sind, für dich als Psychologin ist klar, das sind Effekte. Man kommt aus der unbewussten Unwissenheit, die unbewusste Inkompetenz. Die ist, ich fühle mich gut und weiß aber gar nicht, was ich mir Schlechtes antue. Entdeckt man dann, was wird da erzählt? Psyche, was wird da erzählt? Bewegung, was wird da erzählt? Ernährung. Dann kriegt man erstmal so ein bisschen Angst. Warum?
Ja, klar.
Weil man weiß das alles nicht.
Genau.
Ja? Aber dafür betreiben wir ja Aufklärung ohne Ende durch unsere Bücher, die wir schreiben und über die ganzen Vorträge und die ganzen Videos, die wir machen. Und dann kann jeder sich dieses neue Gebiet, was er nicht in der Schule gelernt hat, leider, ja, was er nicht leider, im Studium gelernt ja, hat, leider, kann er sich Stück für Stück aneignen. Ja. Und damit steigt die Sicherheit.
Genau.
Und ich möchte euch alle motivieren dazu, euch dieses Wissen zu holen, weil es ist viel, viel schöner. Es fühlt sich viel besser an, immer unabhängiger zu werden und für sich selbst zu wissen, was man tun kann, als nur davon abhängig zu sein, dass einem andere Menschen irgendetwas sagen. Natürlich gibt es Situationen, die schwierig sind, die bedrohlich sind.
Ja.
Da muss ich direkt natürlich alles tun und zum Arzt und was weiß ich nicht alles. Ja?
Mhm.
Aber gerade wenn es darum geht, dass diese Institutionen nicht mehr helfen können, ja.
Ja?
Dass, ich kenne so viele Leute, die kommen aus ihren Schmerzen nicht mehr raus, ja. Dann muss was anderes gemacht werden und spätestens dann sollte man von diesen ganzen Sachen toll profitieren.
Genau, und letzten Endes sind es auch die Faktoren, die wir ja in unserem Lifestyle-Konzept Fajo und auch mit diesem Podcast umsetzen wollen. Wir möchten einfach euch allen die Möglichkeit geben, sich ja, dessen bewusst zu werden, was wirklich wichtig ist, um gesund zu sein und gesund zu bleiben und Krankheiten zu vermeiden. Und ja, das ist ja auch unsere gemeinsame Vision, die du ja auch hast, lieber
absolut,
Roland.
Absolut.
Und vor allem auch, ja, Psyche ist ja quasi mein Thema, sind es ja auch, weil du gerade schon angesprochen hast, es ist ein bisschen unbequem, sich auch da umzustrukturieren, weil wir ja auch in den letzten, bei jedem sind es andere Jahre, aber in den letzten Jahren, Jahrzehnten Dinge gelernt haben, erlernt haben, von unseren Eltern vermittelt bekommen haben und die so in uns verankert haben, dass wir natürlich gewisse Lebensweisen, Lebensarten haben, aber es ist nie zu spät, diese zu ändern. Und ja, wenn ihr jetzt immer noch zuhört, dann ist es jetzt der beste Zeitpunkt, euch dann auch dessen bewusst zu werden und an euch zu arbeiten, denn ja, es fängt immer bei einem selbst an.
Und Information ist das Wichtigste.
Ja, und Information.
Und dann
ja.
muss gehandelt werden und dann würde ich immer den Leitsatz nehmen, probieren geht über studieren.
Genau.
Lasst euch nichts erzählen, probiert.
Ja.
Und wenn das Probieren gut ausgeht, können andere erzählen, was sie wollen,
ja.
dann wisst ihr, ihr seid auf dem richtigen Weg.
Und ihr habt nichts zu verlieren.
Absolut.
Außer eine weitere Erfahrung zu machen und mit dieser Erfahrung dürft ihr machen, was ihr wollt.
Genau.
Genau.
Ja, ja. Wunderbar.
Vielen Dank, Roland, dass du uns das erklärt hast und beigebracht hast und uns
super
informiert
gerne.
Hast.
Super gerne und vielen Dank für die Einladung.
Ja, und wenn euch dieser Podcast, diese Folge wieder gefallen hat, dann lasst uns doch einen Kommentar auf Instagram unter dem dazugehörigen Post da. Schreibt uns gerne auch eine E-Mail auf www.fajo.de oder ja, wir freuen uns, wenn ihr den Kanal abonniert und uns eine Bewertung hinterlasst. Und ja, ich freue mich, dass du da warst. Ich freue mich auf die nächsten Folgen, vielleicht auch noch mit dir, Roland, und mit anderen spannenden Gästen und mit euch, die zuhören. Bis bald!